Ich halte überhaupt nichts von Eskapismus, also ich verpiss mich jetzt hier. Nein, ich glaube an der Stelle, wir müssen jetzt dieses wunderbare Haus Deutschland an einigen Stellen renovieren. Und das wird ein bisschen staubig werden in den nächsten Wochen und Jahren, aber es lohnt sich. Also an der Stelle halte ich nichts davon, Deutschland zu begraben. Mein Gott, nein, Ärmel hoch und an vielen Stellen pragmatisch sein, nicht dogmatisch sein.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Und diesmal auch noch rekordverdächtig, denn wir, das sind Hajo Schumacher, meine Wenigkeit, Journalist und Rummeiner und meine bezaubernde Gattin.
Suse, Psychologin, Waldcoachin und Gefährtin.
Und Mutter von Paul, das ist der dritte im Bunde, der einzige, der ordentlich arbeitet. Als Garten- und Landschaftsbauer ist er auch zwischen den Jahren unterwegs und macht die Berliner Parks sauber. Er freut sich schon auf den ganzen Silvestermüll. Und wir haben jemanden zu Gast, deswegen Rekordfolge, der ungekrönte König unseres Podcasts ist. Denn sein Ausblick auf das Jahr 2024 vor 12 Monaten hatte mit Abstand die meisten Hörerinnen und Hörer. Hallo lieber Ranga Yogeshwar, ja, keine falsche Bescheidenheit.
Ja, hallo. Ich weiß auch nicht, ob das eine falsche Bescheidenheit ist. Spricht ja vielleicht auch, ja, ihr müsst mal andere, bessere Gäste nehmen.
Es gibt keine besseren. Im Fußball nehmen sie Kraken oder sowas, aber ich finde, die haben keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, so wie du. Wir haben im vergangenen Jahr über künstliche Intelligenz geredet und ich gestehe, ich dachte, was der Ranga da erzählt, ich glaube, der trägt auch ein bisschen dick auf. 12 Monate später muss ich sagen, du hattest vollumfänglich recht. Diese KI in all ihren Ausprägungen ist so unfassbar mächtig. Je mehr ich mich damit befasse, und das tue ich tatsächlich trotz meines fortgeschrittenen Alters, desto beeindruckter werde ich. Und ja, das ist ja immer so ein bisschen, als Kulturkritiker ist man immer hin und her gerissen zwischen huiuiui, die Technik wird uns alle versklaven und auf der anderen Seite, wie viele wunderbare Möglichkeiten da sind. Schatz, du gibst mir Handzeichen.
Ja, ich habe eine Frage gleich. Also bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde mich natürlich interessieren, Ranga, was hat dich denn in 2024 am meisten überrascht?
Also ich bleib mal bei dem, was Hajo gerade gesagt hat, nämlich KI. Wenn wir uns die diesjährigen Nobelpreise anschauen, sowohl in Physik als auch in Chemie, 2-mal für KI. Also das zeigt einfach, hey Freunde, da geht was. Und ich glaube, um das nur noch als kleinen Nachtrag anzuhängen, was bei KI ganz wichtig ist, ist, wer vor 1 oder 2 Jahren sich das angeguckt hat, der weiß nicht mehr, was momentan gerade geht. Also wir machen zum Beispiel jetzt im Moment einen Podcast. Mhm. Und da hört man eure bezaubernden Stimmen und manchmal auch meine. Und die modernen KIs wie Notebook LM, die bauen dir einen Podcast. Also du gibst einen Text rein oder eine Website und dann kriegst du einen Podcast. Das heißt, wir könnten alle schon Weihnachtsstollen essen und die KI würde uns das machen.
Mhm. Weil, das nur zur Erklärung, die KI sowohl unsere Stimmen nach kürzester Zeit täuschend echt imitieren kann und in der Lage ist, zum Beispiel ein komplexes Paper aus einer Universität so aufzubereiten, dass es zu einem Gespräch führt. Und das ist echt faszinierend. Also die alte Frage, die wir uns damals auch schon gestellt haben, wofür braucht es eigentlich noch Menschen, Ranga, die stellt sich gerade so als ja Hersteller von journalistischen Inhalten immer drängender.
Ja, und jeder, der sich im Detail mit KI auseinandersetzt, weiß, wir brauchen Menschen. Warum? Weil die KI natürlich alles andere als zuverlässig ist. Also ich selber nutze am meisten KI beim Programmieren. Und so langsam bin ich so der Meinung, man könnte eine Art Persönlichkeitsdiagramm der KI machen. Also deine Frau Suse wäre wahrscheinlich noch viel mehr prädestiniert dazu. Aber wenn wir so eine Typenbeschreibung hätten, dann ist das einer, der erstens mal nie sagt, sorry, das weiß ich nicht. Die KI gibt dir immer eine Antwort.
Wie Olaf Scholz.
Ja, nein, zuerst einmal, die KI gibt dir immer eine Antwort und sie ist an der Stelle auch, erweckt den Anschein, völlig sicher zu sein, dann sagst du, nee, das stimmt nicht. Und dann kommt so dieses devote, oh ja, entschuldige, natürlich ist es so und so. Und du denkst, hey, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Also es gibt eben auch durchaus Momente, wo man merkt, ja, das ist praktisch, ohne Zweifel. Aber es gibt ein Aber und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und der zweite Punkt, um direkt dir eine Prognose der nächsten Jahre zu geben, ist, die Potenz dieser KIs basiert auf unseren Daten, auf den Daten der gesamten Zeit, bevor es noch keine KI gab. Ich habe irgendwann von einem Wissenschaftler gehört, AI is like fossil fuel, also genauso wie fossile Brennstoffe. Wir verbrennen ja auch das, was in der Vergangenheit sozusagen akkumuliert wurde. Die KI nutzt das auch bei diesen großen Language Models. Und jetzt kommt sie an ein Limit, weil irgendwann ist das zumindest Internet an der Stelle ausgesaugt. Und es gibt viele KI-Forscher, die sagen, hey Freunde, wir kommen jetzt echt an den Punkt, wo wir keine, ich sag mal, frischen Daten haben, wo es dann nur noch KI-generierte Daten gibt. Und das führt irgendwann dazu, dass diese KI möglicherweise schlechter wird. Also, dass wir nicht sozusagen verwöhnt von diesem ewigen Wachstum und dem weiter so, dass wir plötzlich an einen Punkt kommen, wo wir merken, nee, die wird nicht mehr so gut.
Ganz blöde Frage. Du als Naturwissenschaftler, als Physiker weißt das. Du sagst, das, was die KI macht, ist ja letztendlich nur aufgrund der Daten, die sie von uns Menschen hat. Und dann ist irgendwann ein Limit erreicht, weil das wird nicht mehr besser und das wird nicht mehr mehr. Ist die KI in der Lage, irgendwann besser zu werden als das, was wir Menschen ihr gegeben haben? Also so eine Art Self-schlauer werden?
Schwer zu sagen im Moment. Im Moment ist es so, dass wir zunächst einmal ein System haben, das, wenn man sich das etwas genauer anschaut, alles aus der Vergangenheit nimmt. Also der weiß ganz viel und er setzt es zusammen. Also nach wie vor, es ist ein statistisches Prinzip. Runtergebrochen ist es so, ein Satz besteht aus Wörtern und Wort für Wort wird nach Wahrscheinlichkeit addiert. Das ist nicht sonderlich intelligent. Es gibt jetzt sehr viel Marketing, die sagt, boah, die KI kann nachdenken. Wir haben sogenannte Agents, also wo man verteilte Jobs hat. Aber ich bleibe skeptisch und ich merke, dass, also es ist sehr spannend, wenn man jeden Tag damit arbeitet. Und ich mache das, wie gesagt, beim Programmieren, also in einem Bereich, wo es nicht um Meinung oder um Haltung geht. Und da merkt man tatsächlich auch ein bisschen die Beschränkung. Nichtsdestotrotz in vielen Bereichen sehr praktisch.
Jetzt frage ich mich immer, wir reden ja viel auch über Energiewende und wir werden das wahrscheinlich jetzt auch gleich tun. Digitalisierung verbraucht ja auch Energie, also Rechnerleistung. Wie geht denn das überhaupt dann mit einer Energiewende, wenn eine KI immer mehr gefüttert und also immer größere Rechenleistungen gefragt sind?
Ja, gute, erstens mal wichtige Frage und in der Tat ist der Energieeinsatz gerade bei KI nochmal sehr viel größer, aber wir denken immer noch nicht in den Kategorien des Digitalen und des Internets. Warum? Es ist natürlich überhaupt kein Problem, Serverfarmen zum Beispiel nach Island zu setzen oder nach Norwegen zu setzen, wo es Energie im Überschuss gibt oder vielleicht in die Wüste da, wo Sonnenenergie im Überfluss ist und sie von dort zu betreiben. Das heißt, wir werden auf Dauer natürlich tatsächlich auch Gegenden haben, wo man merkt, die sind besonders attraktiv. Länder wie Island, die machen das jetzt schon, die werben dafür und sagen, kommt hier hin, weil erstens ist es bei uns kühl, Rechner müssen gekühlt werden und wir haben Strom im Überfluss. Also da sehe ich kein Problem.
Du hast mir im Vorgespräch, wie das bei uns in der Branche üblich ist, hast mir verraten, womit du dich dieses Jahr befasst hast. Und Susa hat schon gesagt, das soll unser Thema werden. Du hast dein Häuschen natürlich mit dem dir eigenen Ehrgeiz versucht, so modern wie möglich mit regenerativen Energien. Du hast dein Dach mit Solarpanelen voll gepflastert. Du hast die Erde angebohrt, um da an die Wärme zu kommen. Wir wollen mal den Blick auf 2025 sich richten, Energiewende. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Sind wir auf einem guten Weg? Was würdest du Robert Habeck sagen?
Ich würde überhaupt nicht mit Robert Habeck reden wollen, sondern mit ganz normalen Menschen. Was wir bei der Energiewende nämlich erleben, ist ein furchtbarer Dogmatismus. Also je nach Parteizugehörigkeit ist man entweder für oder gegen Elektromobilität, für oder gegen Photovoltaik oder Windenergie. Und das ist absurd. Was ich für mich sagen kann, ist, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich muss fairerweise, und das muss man einfach vielleicht mal betonen, dazu sagen, ich bin nun nicht der Ärmste, also ich kann mir das leisten. Und das kostet auch, aber es ist fantastisch, wenn es läuft. Aber auf dem Weg dahin merkt man, es gibt einige Hürden. Aber das sind keine Hürden, die nie einzunehmen sind, sondern das ist Teil einer Entwicklung. Also ich nehme ein Beispiel. Wir haben gesehen, die Photovoltaik zum Beispiel, die wird eigentlich immer günstiger. Also die Preise pro Modul fallen ins Bodenlose. Aber hier in Deutschland kriegen wir wenig davon mit. Also der Normalmensch, der bestellt Photovoltaik und die wird unverschämt teuer verkauft. Also derjenige, der vielleicht das selber machen kann, viel Glück. In ähnlicher Weise Elektromobilität, ja. Wenn wir uns den Weltmarkt anschauen, in diesem Jahr China im Juli, über 50% der neu angemeldeten Autos sind E-Fahrzeuge. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Chinesen unglaublich ökologisch denken, sondern ganz pragmatisch, diese Autos sind deutlich günstiger. Und die klare Gleichung heißt, Elektroautos müssen deutlich günstiger sein, weil sie sind weit weniger komplex als ein Verbrenner. Also nur mal so zum Vergleich, ein Verbrennermotor hat so zwischen 2,500 und über 3,000 Teilen. Also das ist wirklich kompliziert. Ein Elektromotor hingegen besteht aus ja zwischen 200 und 300 Teilen. Also das ist ein Riesenunterschied. Und das führt dazu, dass diese Technologie sehr viel günstiger ist. Selbiges gilt für die Batterien. Auch da, China ist uns weit voraus und die Batteriepreise fallen, fallen, fallen. Die Möglichkeiten heute schnell ein Auto zu laden sind gigantisch. Also die modernen Batterien, innerhalb von 10, 15 Minuten hat man die von 20% auf 80% vollgeladen. Also es gibt keinen Unterschied mehr. Und überall dort, ja, stehen wir in Deutschland ein bisschen im Vorgestern. Und genau das ist das Problem. Das heißt, deutsche Autos oder europäische Autos sind im Vergleich viel zu teuer, aber nicht, wie oft fälschlich behauptet wird, weil die Energiepreise hier so hoch sind, sondern weil wir einfach die Ausfahrt in diese Zukunft verpasst haben und sie jetzt dringend nachholen müssen.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, oder ich übersetze das mal so, wie ich es verstanden habe, Klimawandel oder vielleicht Energiewende sind Verlustdiskurse hier in Deutschland. Wie kann man denn besser argumentieren, um Teile der Bevölkerung auch mitzunehmen?
Ich glaube zuerst einmal, man muss es entkoppeln vom Dogmatischen. Also wer heute Photovoltaik aufs Dach macht, muss nicht damit moralisch begründen, ich tue was für die Energiewende. Sondern heute ist es sehr pragmatisch, das ist einfach die günstigste Energieform. Das sieht man nicht nur bei Privathäusern, das siehst du global. Und das ist der Grund, warum Photovoltaik zum Beispiel explodiert. Ähnlich auch bei Windenergie. Das ist nun keine direkte Option für den Eigenheimbetreiber. Das heißt, entkoppeln wir mal alles vom Dogmatismus. Ich würde auch ohne Klimawandel-Fan zu sein oder den Klimawandel einzudämmen, würde ich sagen, das ist günstiger. Es ist günstiger langfristig. Es ist günstiger, weil man natürlich nicht angewiesen ist auf fossile Brennstoffe, die in einer Welt, die wächst, wo Spannungen immer mit fossilen Brennstoffen gekoppelt sind, wo die Preise explodieren, das ist hier nicht der Fall. In ähnlicher Weise bei Autos, ja. Aber das große Problem ist, das ist die große Transformation, die wir erleben aus dem Gestern in das Morgen. Und beim Auto kann man das sehen. Also da gibt es Player, es ist ja nicht nur die Autoindustrie. Da ist die Werkstatt, ja, die vorher natürlich wunderbar verdient hat bei Verbrennern, weil da war das Servicing, da musste der Filter getauscht werden, da musste von Zeit zu Zeit irgendwas gemacht werden, mit dem diese Gruppe viel Geld verdient hat. Bei einem E-Auto ist die Wartung ehrlich gesagt so ein bisschen Pseudo. Selbiges gilt bei der Heizung, ja, die alte Ölheizung, da kam regelmäßig der Heizungsmonteur. Wenn man eine Wärmepumpe hat, ja, die läuft. Also wenn die läuft, läuft die lange. Die offiziellen Wartungsverträge laufen, ja, da guckt man einfach mal, ohne zu kommen, einfach digital rein und sagt, alles okay. Und das bedeutet, wir erleben einen Wandel, aber das ist ein Wandel, bei dem es Verlierer gibt. Dazu gehört die klassische Autoindustrie, dazu gehört die Mineralölindustrie, dazu gehören die Werkstätten, dazu gehören ja ganz viele Gewerke, die natürlich alle nicht sagen, okay, die Welt ändert sich, jetzt machen wir was anders, sondern es gibt dieses Beharren. Und das ist unglaublich gefährlich und das ist in Deutschland extrem ausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern. Und wenn wir da nicht runterkommen von der Platte und sagen, hey komm, ganz pragmatisch, da, wo es günstig ist, da, wo es vernünftig ist, machen wir es, statt uns zu wehren und dann werden Narrative in die Welt gesetzt. Also guckt euch das selber an. Und vor allem der Springer Verlag ist da unglaublich aufgestellt. Also was ich da bei Welt Online lese, das sind schon fast Kampagnen gegen Wärmepumpen, Kampagnen gegen Elektromobilität. Warum ist in dem Falle auch relativ plausibel, weil Springer Teil eines großen amerikanischen Private Equity Managers ist und die haben viel Geld in den fossilen Brennstoffen. Also da runterzukommen und wirklich ganz pragmatisch zu sagen, okay, es macht an der oder der Stelle einfach jetzt schon Sinn.
Lass uns nach vorne gucken. Ich habe ein kleines Häuschen und das hat noch eine Gas- oder Ölheizung. Und ich fahre auch noch ein Verbrennerauto. Und jetzt rufe ich bei dir an und sage, Ranga, ich möchte das so machen wie du. Ich möchte eine Wärmepumpe, ich möchte Solarpaneele aufs Dach und vielleicht auch noch eine Erdwärmebohrung. Worauf muss ich achten oder was sind die Fehler oder wovon sollte ich die Finger lassen?
Also zunächst einmal muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kompliziert und das ist auch ein Problem, was wir haben, denn du hast nicht mehr das einzelne Gewerk, also dein alter Heizungsbauer, der hat dir an einem Vormittag eine Gastherme hingesetzt und dann war die Bude warm. Jetzt kommt eine Wärmepumpe, allein die Installation dauert länger, das ist aufwendiger, da muss ein Elektriker her, da muss das Ganze intelligent miteinander vernetzt werden. Das, glaube ich, ist ein Problem, wo die Branche sich fortbilden muss, was einfach unglaublich wichtig ist und wo wir im Moment auch die Schwierigkeit haben, dass es bei Neubauten kein Problem ist, also statt Ölheizung eine Wärmepumpe, no problem. Aber ich kann dir sagen, das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, wenn man im Bestandsbau eine alte Ölheizung austauscht gegen eine Wärmepumpe. Also das ist auch einfach Geld, weil da muss das eine abgerissen werden, die Öltanks müssen raus, da muss unter Umständen neu gefliest werden, bevor dann die Wärmepumpe reinkommt. Das ist ein bisschen Aufwand, muss man ganz fair sagen, aber langfristig lohnt es sich und wir sind in diesem Einschwingvorgang. Und wenn du dir die Gesamtdebatte anschaust, merkst du auch, die ist leider Gottes in Deutschland immer noch ein bisschen weg von der Realität. Warum sage ich das? Wenn ich dir die Frage stellen würde, wie hoch oder 1995 war der Anteil für Gas und für Öl beim Heizen bei etwa 75%. Wie hoch ist er heute? Dann würde jeder denken, na, bei all der Wärmepumpendiskussion muss der doch deutlich runtergegangen sein. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir haben hier eine Debatte und wenn man sich das mal grafisch vor Augen führt, da ist ein ganz dünner Balken, das sind die Wärmepumpen in den Neubauten und die Konzepte beim Bestandsbau, die hinken hinterher und genau da müssen wir jetzt, glaube ich, anders ansetzen, damit auch diese Menschen davon profitieren. Denn was ich auch gemerkt habe, ist, das darf nicht ein Thema für Reiche sein. Mhm. Schnösel, so wie ich, die sich das leisten können. Ja, ich sag das mal ganz ehrlich. Ja. Ich habe das gemacht, aber ich habe das gemacht, um auch zu gucken, wie kriegt man das hin, damit es kostengünstig ist. So ähnlich wie vor 30 Jahren hatte ich das erste Navi im Auto oder vor über 30 Jahren. Da gab's das noch nicht einmal bei den Autoherstellern. Und das war sündhaft teuer, hat mich aber gerettet. Ich wäre sonst bestimmt bei irgendeinem Autounfall beim Blick auf die Karte verunfallt. Aber heute ist es günstig und ich glaube ganz fest daran, diese Technologie wird auch in einigen Jahren super günstig werden und für jedermann da sein. Natürlich großer Unterschied zwischen dem Eigenheimbesitzer, der vielleicht Platz auf seinem Dach hat. Und wir müssen genauso über Konzepte nachdenken. Was machst du eigentlich mit dem Menschen in der Stadt, der in der dritten Etage einer Wohnung lebt? Der kann nicht selber etwas machen. Und genau da würde ich mir Programme wünschen.
Das wirtschaftliche Erfolgsmodell von Angela Merkel oder ihrer Ära beruht hier auf günstigem Gas aus Russland und China als Absatzmarkt und so weiter. Verteidigung war den Amerikanern zugeschoben. Was lief aus deiner Sicht beim Kommunizieren des Heizungsgesetzes, was ja, du hast die Wärmepumpe ja eben schon angesprochen und auch ihre Vorteile, was lief da schief und wie hättest du das gemacht?
Na, zunächst einmal muss ich ein bisschen mehr Bitterkeit in deine Beschreibung von Angela Merkel jetzt symbolisch für diese Zeit werfen. Denn natürlich war das die Zeit, wo die deutsche Wirtschaft von China profitiert hat, wo wir günstiges Gas hatten, wo die Amerikaner die in Anführungszeichen Verteidigung übernommen haben. Aber es war auch eine unglaubliche Zeit des Stillstands. Wir haben, und das ist etwas, wo ich so langsam denke, ey, die Deutschen sind irgendwie sehr nett. Also wie kann es sein, dass wir inzwischen feststellen, unsere Infrastruktur ist marode, die Bahn, die Straßen, die Brücken, die Digitalisierung. Wir haben, Stichwort Energiewende, wir sind die allerletzten in Europa, wenn es um neue, moderne Stromzähler geht. Also überall dort haben wir geschlafen. Und das ist zuerst einmal das Hauptproblem. Das heißt, die Ära von Angela Merkel, nicht persönlich, aber ja, diese alte Haltung war ein Weiter-so, mit den Pfaden, die es gab. Und wir haben nie darauf reagiert. Also man hätte sehr schnell sehen können, oh, pass auf, in China ändert sich was. Die klassischen Verbrenner verschwinden. Da kommt die Elektromobilität. Es gab diese Anzeichen wirklich schon vor 10 Jahren. Ich war vor 10 Jahren in Shanghai und merkte, wie von einem Tag fast auf den anderen zum Beispiel die Roller, also die Zweitakter, die Vespas, ersetzt wurden durch Elektro-Vespas. Und das ging in China ganz schnell. Und man sah das auch bei den Elektroautos, man sah das bei der Entwicklung von Batterien, man sah das bei der Entwicklung von Photovoltaik. Und alles das haben wir ausgeblendet, weil wir gesagt haben, ah, wir profitieren immer noch davon. Und das ist die gefährliche Situation. Wenn man in der Vergangenheit erfolgreich war, dann hat man immer das Gefühl, das Weiter-so führt auch zu einem Weiter-so des Erfolges. Aber wir stehen in Deutschland vor einem Phasenübergang. Und den müssen wir jetzt endlich begreifen und nicht wie manche Parteien meinen, wir müssten jetzt wieder zurück in die alten Kategorien, nicht wie manche Parteien träumen von etwas, was mit Realität wenig zu tun hat, sondern pragmatisch sagen, okay, die Welt ändert sich gerade. Welche Rolle hat Deutschland in Zukunft?
Und diese Rolle, wenn ich mir was wünschen dürfte, auch gerade im Hinblick auf 2025, wäre, dass deutsche Ingenieure, die ja das, was du weißt, auch wissen, dass die etwas anbieten für mich als Häuschenbesitzer. Ich würde es mal Plug and Play nennen. Also, ich lasse mir eine Wärmepumpe hinstellen und stöpsel die ein und verbinde die irgendwie mit diesem Internet oder sowas und dann weiß die Wärmepumpe, ja, dass sie entweder den Strom oder die Wärme mir liefert oder wenn sie überschüssige Energie liefert, das ins Netz einspeist. Dasselbe mit den Zellen auf dem Dach und was auch immer. Also eine digitale Infrastruktur, die es mir als natürlich Nicht-Expertenbürger ermöglicht, relativ einfach, ja, mich einzustöpseln und dann läuft das. Wie sind deine Erfahrungen mit Plug and Play, was deine Energieversorgung angeht?
Die sind ehrlich gesagt ein bisschen katastrophal. Also, ja, wirklich katastrophal. Es fängt damit an, du hast gesagt, und das ist ja vernünftig, eine Energiewende, gerade wenn sie auf Sonne und Wind beruht, muss intelligent gesteuert werden. Also in anderen Worten, man muss zum Beispiel gucken, wann wird das Auto geladen und das in Abhängigkeit davon, ja, scheint gerade die Sonne oder weht der Wind. Wenn ich unsere Steuerungen anschaue, dann träumen viele Leute davon, aber die Realität sieht anders aus. Ich mache das mal sehr konkret, also damit man wirklich versteht, um was es geht. Vor einem Jahr setzte die Politik an und es gab ein Paragraph 14a. Klingt jetzt abstrakt, aber damit ist nichts anderes gemeint, dass der Netzbetreiber, also der Strombetreiber, natürlich Angst hat, dass wenn überall Wärmepumpen laufen und überall die E-Autos geladen werden, dass das Netz überlastet wird. Also er hat eine Chance, quasi deine Wärmepumpe ein bisschen zu reduzieren in der Leistung. Das wurde gesetzlich verabschiedet. Das gilt ab diesem Jahr. Aber das Interessante ist, es gibt kaum einen technischen Hersteller, der das anbietet. Das heißt, deine Wärmepumpe muss das können. Dein Netzbetreiber muss dir einen Stromzähler und das adäquate Steuerungsgerät anbieten. Und alles das fehlt. Das heißt, das ist für mich so ein Beispiel, wo man merkt, da wird geträumt, statt pragmatisch zu sagen, okay, wie kriegen wir das umgesetzt? Und das Hauptproblem in Deutschland ist, dass wir nicht gut sind in der Technologie des 21. Jahrhunderts. Und das heißt Software, das heißt Programmieren, das heißt genau diese Art von intelligenter Vernetzung. Wir waren großartig im letzten Jahrhundert. Aber dieses Jahrhundert wird geprägt durch Digitalisierung, wird geprägt durch KI und so weiter. Und wir haben es schleifen lassen, weil wir genau an der Stelle nicht gesagt haben, hey, das ist Zukunftstechnologie, die müssen wir forcieren, da müssen wir dafür sorgen, dass das in der Ausbildung schon da ist und so weiter. Also genau da ein einfaches Beispiel, aber wo man merkt, da hakt es und das gilt genauso für das Miteinander, das Zusammenspiel, überall Software und überall leider Gottes nicht gut, wenn es deutsche Produkte sind und noch viel bitterer, deutlich besser, wenn es zum Beispiel chinesische Produkte sind. Und das ist natürlich keine Perspektive für Deutschland. Ich bin schon einer, der sagt, yes, we can, aber wir müssen endlich anfangen.
Mal abgesehen von jetzt herrschenden, bestehenden Parteien, ja, wie sollte denn eine zukünftige Bundesregierung sich innovativ aufstellen und wo sind so Schaltstellen, wo man was drehen könnte?
Quick Wins.
Also ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist, an der Stelle in der Kommunikation, weil es ist nicht nur die Politik, es ist die Wechselwirkung zwischen der Politik und der Medien oder bestimmter Medien, weggehen von all diesen verdrehten Fakten. Wenn man sich heute mal die Medienlandschaft anschaut, wird einem schlecht, wenn man wirklich inhaltlich was versteht, was da alles rausposaunt, falsch dargestellt wird. Das ist absurd. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, weggehen von einer Haltung, bei der wir meinen, wir könnten zum Beispiel über Subventionen irgendetwas steuern. Das halte ich für ein falsches Instrument. Warum? Subventionen, so wie sie jetzt stattfinden, führen zum einen dazu, dass natürlich alle Hersteller sich die Hände reiben und sagen, großartig, wir machen jetzt unsere Produkte teurer. Schaut einfach mal auf die Internetseiten von allen Heizungsherstellern, ja, ob die Weiland, Fissmann, Stiebel, Eltron oder wie auch immer heißen. Auf der ersten Seite der Homepage sieht man Förderung. Und was da passiert ist, ist, die Preise sind nach oben gegangen. Und die Förderung kommt sozusagen ja der Industrie zugute, aber nicht dem ganz normalen Menschen. Das heißt, genau da im Jahr 2024 oder im Jahr 2025 müssen wir doch mal wirklich darüber nachdenken, wie schafft man es, Prozesse zu fördern, die nicht diesen Kollateralschaden haben einer völlig synthetischen Überteuerung, die dazu dienen, dass auch zielgerichtet Förderungen genau da ankommen. Und noch wichtiger, wie schaffen wir es, Förderungen zu bauen, die auch sozial fair sind? Denn die Förderungen bei erneuerbaren Energien sind Förderungen, da profitieren Menschen wie ich, wie gesagt, die reiche Schnösel sind, die sich sowas leisten können. Und das ist natürlich total unfair gegenüber Menschen, die irgendwo in der Stadt in einer Wohnung zur Miete leben. Die können diese Förderungen nicht abrufen. Und das finde ich zum Beispiel nicht gut.
Was mich dabei immer wieder zu einem Thema bringt, ich habe den Eindruck, die Politik, und das kann man vielleicht mal auch so in Gänze sagen, weiß gar nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Wie viele Ingenieure und Ingenieurinnen haben wir in deutschen Landes- und Bundesregierungen? Ich würde mal sagen, eine überschaubare Zahl. Wie viele Ingenieure und Ingenieurinnen, die so mit deinem Sachverstand an Dinge rangehen, haben wir in den deutschen Medien. Ich kann von mir selber sagen, eher unterentwickelt. Am Ende führt es immer wieder zum gleichen Thema. Wir haben ein Bildungsproblem, ein Ahnungsproblem. Du sagst ja selber, Stereotypen, Verbrenner gegen und so weiter. Das sind ja alles so Fluchtreflexe von Menschen, die eigentlich gar nicht so genau wissen, wovon sie reden. Gerade bei den Medien, ne? Ich ziehe mich dann immer auf so eine Pro-Kontra- oder Ja-Nein-Position zurück, weil ich einfach viel zu wenig weiß. Also eigentlich sprechen wir doch von einer Bildungsoffensive auf allen Ebenen in diesem Land.
Ja, das eine ist die Bildungsoffensive. Das zweite ist, auch wissenschaftliche Begriffe fair zu verwenden. Also als Wissenschaftler bin ich einer, der sagt, klar, wir müssen immer technologieoffen sein. Mhm. Aber wenn du dieses Wort aus der Politik oder aus politischen Reihen hörst, Technologieoffenheit wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Und bei Lichte betrachtet merkt man, das hat gar nichts mit Technologieoffenheit zu tun, sondern das ist der Versuch, immer noch beim Alten zu verharren. Und ich glaube an der Stelle auch, es braucht nicht einmal diese Bildung, es braucht nur Fairness. Ich gebe dir ein anderes Beispiel und dann wird es jedem klar. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen? Mhm. Die iPhones und die intelligenten Telefone und so weiter. Es gab kein politisches Programm, es gab auch keine Ausbildung, sondern wir Bürger kauften das, weil wir merkten, oh, das ist praktisch. Das ist gut, das ist günstig. Und in ähnlicher Weise glaube ich, wenn man mal den ganzen Ballast an Fehlinformationen wegnimmt und sagt, hey, probier's doch mal aus, sagen die Leute, wow, fahr an irgendeine Ladestation und rede mal mit Menschen, die heute schon E-Mobilität nutzen. Da werden die alle sagen, ja, es ist zwar nicht perfekt, aber funktioniert. Und genau da setze ich darauf, dass es irgendwann diesen Prozess gibt, wo Menschen das merken. Und das sieht man sogar, wenn man so durchs Land geht. Da hast du manchmal ein Haus, da ist eine PV-Anlage drauf. Und 3 Jahre später merkt man, die gesamte Straße hat PV. Nicht, weil die Politik was gesagt hat, sondern weil Nachbarn miteinander reden und der eine dem anderen sagt, hey, ist super, funktioniert und im, keine Ahnung, Sommer habe ich überhaupt keinen Stromverbrauch von außen. Also da, glaube ich, müssen wir weg von einem Dogmatismus, weg auch von, liebe Politik, sag du uns, wo es lang geht, sondern mal einfach fight the fear with the facts, gucken, was da ist, mit Leuten reden, die es einfach machen, ganz konkret. Und dann kann man da, glaube ich, umsetzen, ohne zu viel Ballast, ohne zu viel Dogmatismus.
Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Taxifahrerin und irgendwann, also wir fingen an mit der Deutschen Bahn, weil sie mich vom Bahnhof mitnahm und ich hatte so ein paar Erfahrungen mal wieder gemacht mit der Deutschen Bahn, aber egal. Und irgendwann waren wir dann oder sagte sie dann den Satz, die Grünen sind an allem schuld. So. Und da steckt ja Fake News drin, da steckt, was weiß ich, russische Propaganda drin, da stecken Hackerangriffe drin und natürlich klar auch einzelne Parteien. Wie kommen wir denn aus diesem miesen Topf raus, ja, weil das immer auf irgendwen anders zu schieben, bringt ja nichts. Da sind wir immer im Opferzustand. Und ich war irgendwann am Ende nachher sprachlos, was sie mir so alles vor die Füße knallte, was die Grünen alles falsch gemacht haben.
Na, also ich halte mich jetzt aus der Debatte raus, was die Grünen richtig und falsch gemacht haben.
Schon klar.
Weil ich dahinter etwas sehe, was viel tiefer geht. Und das ist, wir sehen in Deutschland, dass es Probleme gibt. Und statt zu sagen, hey komm, wir lösen sie, walzen wir die Frage des Schuldigen aus und haben geradezu barocke Möglichkeiten zu sagen, was alles scheiße ist. Also der Status quo wird beibehalten, aber es wird geschimpft. Wer das nicht glaubt, im Jahr 1999, 2000 gab es die PISA-Studie, die erste, ja.
Oh ja.
Und statt zu sagen, hey komm, wir haben verstanden, wir ändern was, wird geschimpft gegen die Lehrer, die faulen Säcke, wir erinnern uns an das Zitat, gegen all Mögliches, aber der Status quo ändert sich nicht. Und das zelebrieren wir bei jedem einzelnen Prozess. Wir haben uns eingerichtet, gegen die Bahn zu schimpfen, statt zu sagen, hey, komm, wir ändern das und vielleicht mal unkonventionell. Also ich bin kein Politiker, aber was spräche dagegen zu sagen, wir machen jetzt ein großes Apollo-Projekt der Bahn und machen, jetzt wird der eine oder andere ganz hellhörig werden, wir machen ein Joint Venture mit Herrn Erdogan, der ja viele Jahre in der Türkei gab es gigantische Bauaktivitäten, also da gibt es viele kompetente Menschen. Und jetzt machen wir ein Projekt und sagen so, wir werden in 5 Jahren komplett die Infrastruktur in Deutschland in Sachen Bahn und Autobahn up to date haben. Wir haben nicht dafür das Personal, aber wir machen ein Joint Venture mit der Türkei, die einfach dankbar sind, die kriegen ein externes Bauprojekt und wir bringen es in Ordnung. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir tun müssen, so langsam. Dinge in Ordnung bringen. Ich will keinen mehr hören, der schimpft. Schimpfen ist einfach. Aber wie kriegen wir es gedreht? Das ist die eigentliche Herausforderung.
Lass uns noch mal nach 2025 gucken. In den USA gibt es einen neuen Präsidenten, den kennen wir schon. Die Frage ist, kennen wir ihn so gut, dass wir auch wieder sagen können, na komm, das wird schon nicht so schlimm werden. Es gibt diese ganze Zolldebatte, was Trump angeht. Es gibt auch, das ist abzusehen, seine Forderung, dass wir uns für den NATO-Schutz wahrscheinlich doch etwas mehr Geld aus der Tasche krammen müssen. Was erwartest du für die globalpolitische Lage? Wird es für Deutschland leichter, schwieriger? Vielleicht hilft so ein Feindbild ja auch ein bisschen die Reihen zu schließen und von diesen ganzen Schulddebatten wegzukommen.
Ich glaube, wir stehen vor einer historischen Scharnierphase. Warum? Wir merken nach über 400 Jahren Kolonialisierung, ja, Europas unglaubliche Potenz hat ganz viel damit zu tun, dass wir weltweit viele Geschäfte mit anderen Ländern gemacht haben, günstig an Rohstoffe gekommen sind und so weiter. Und wir kommen jetzt an eine Phase, wo Südostasien anfängt wirklich aufzuwachen, wo diese Welt fair wird. Und was wir jetzt erleben ist, mehreres. Auf der einen Seite die USA, die einfach in eine Isolationspolitik zurückgehen, wie sie zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war. Die Amerikaner haben viele Ressourcen, haben Energie, haben einen gigantischen Binnenmarkt und können letztlich sagen, okay, wir machen einfach, wenn man so will, die Grenzen zu, wir bleiben unter uns und gut ist. Wir sehen auf der anderen Seite das Formieren von komplett neuen Allianzen, die BRICS-Staaten, also China, Indien, viele Länder auf dem afrikanischen und auf dem südamerikanischen Kontinent, die jetzt sagen, hey, yes, we can, und wir brauchen nicht mehr diese in Anführungszeichen westliche Welt oder diese europäische Welt. Wir haben einen gigantischen Markt, jetzt schon 35%, glaube ich, die BRICS-Staaten, ja, der Welt, des Welt-BIP ist da vereinigt und da ist die Tendenz nun wirklich massiv steigend. Und dann kommt Europa und Europa ist in dieser Phase, wo wir aus einer Zeit, wo wir ja die Großen waren, wo wir natürlich auch, ja, bedingt durch die Kolonien die Großen waren, wo wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir sagen, ja, wir müssen auf uns selber aufpassen. Und wir merken manchmal gar nicht, wie sehr wir noch in kolonialen Kategorien verhaftet sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Tatsache, dass wir von Fachkräftemangel reden und sagen, wir wollen Programme haben, bei denen wir Fachkräfte aus anderen Ländern holen. Denk einen Moment lang drüber nach. Wollen wir den Brain Drain in anderen Ländern? Also was passiert da? Statt zu sagen, nein, Europa, du bist jetzt auf dich selber gestellt und guck und sorge dafür, dass du klarkommst. Ich glaube, dass wir an der Stelle aufwachen müssen. Es wird ein anderes Europa im großen globalen Kontext, wenn man zum Beispiel Debatten im Kontext von KI sieht, da findet Europa gar nicht mehr statt. Also ja, da gucken die Amerikaner nach China, aber die Europäer sind unter ferner Liefen. Und ich glaube, genau da muss Europa, muss auch Deutschland eine neue Rolle finden. Und das ist nicht mehr der große Player, das ist jetzt der kleine Player, der natürlich trotzdem seine Daseinsberechtigung hat, dem es gut gehen kann. Du weißt, ich bin nationalitätenmäßig Luxemburger, ja. Also die Luxemburger waren immer klein, das waren nie die Weltchampions, aber denen geht's ziemlich gut. Und in ähnlicher Weise sage ich, das Bewusstsein in Deutschland muss sich ändern hin zu ja, wir werden nicht mehr die Großen, die Meister, die Exportweltmeister und alles das werden. Nein, aber wir haben Chancen, wenn wir unser Potenzial endlich richtig nutzen.
Zwei Sachen. Worauf können wir wirklich stolz sein, wenn ich dir so zuhöre?
Wer ist wir, Schatz?
Europa, also wir Europäer. Worauf können wir jetzt noch wirklich stolz sein? Und wo siehst du, dass die Welt fairer wird, wenn ich das Erstarken der Autokratien mir so angucke?
Okay, zwei Fragen. Ich fange mit der letzten an. Die Welt wird fairer und zwar aus der Perspektive nicht der deutschen Brille, sondern der anderen Brille. Also ich gebe dir ein Beispiel. China hat es geschafft, etwa 400 Millionen Menschen aus der bittersten Armut rauszunehmen. Glaube mir, einer, der hungert, dem ist zunächst einmal das politische System ziemlich egal. Das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt im Winter frierst oder nicht. Und ich glaube, an der Stelle gibt es viele Länder, die genau das tun. Und ich kann selber mitreden. Ich meine, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt. Ich weiß, wie das Indien meiner Kindheit war. Das heutige Indien ist eine dramatische Verbesserung an der Stelle. Also das ist der eine Punkt. Wir sehen sehr klar, dass in den Ländern auch das Wirtschaftswachstum ein anderes wird. Die Industrialisierung hat jetzt wirklich Fahrt aufgenommen. Das heißt, das werden die Player der Zukunft werden. Ja? Und deine andere Frage, wiederhole sie nochmal.
Was wir in Europa haben, worauf wir stolz sein können.
Oder was wir noch reinwerfen können.
Zuerst einmal, wir sind toll. Das kann ich nur sagen, als einer, der viel in der Welt unterwegs ist. Also wir haben eine sehr stabile immer noch Gesellschaft. Wir haben Fairness. Wir haben natürlich manchmal, keine Ahnung, Betrug oder all diese Dinge. Aber das ist nichts im Vergleich zu anderen Ländern. Also bei uns gilt noch ein Vertrag oder wir können sicher sein, dass keine Bestechung zum Grundprinzip zum Beispiel des Staates wird, Korruption, alles das. Da sind wir fantastisch. Wir sind ein Land, bei dem es eine Fairness immer noch gibt zwischen Menschen. Also wenn du in Deutschland in ein Café gehst und du bestellst dir einen Kaffee, dann erlebst du zum einen eine Kellnerin oder einen Kellner und die sind nett. Die werden immer noch anständig bezahlt. Also die könnten sich theoretisch selber auch einen Kaffee leisten. Und wir gehen auch mit denen fair um. Wenn du dasselbe in anderen Ländern machst, dann ist der Kellner da und der verdient so wenig, dass der unter Umständen sich diesen Kaffee nicht leisten kann. Der hat keine Ausbildung etc. Also working poor. Und das ist etwas, was wir nicht nur in Asien sehen, aber das sehen wir auch in den USA. Also wir reden immer vollblumig vom Silicon Valley. Und das können nur Blinde so vollblumig erzählen. Weil wenn du dir das genauer anschaust und du guckst dir an, was verdienen denn Haushaltshilfen und wo wohnen die? Und furchtbar, das ist in Europa anders. Das ist fantastisch. In Europa sind wir durch viele Krisen gegangen und das haben wir gelernt. Und an der Stelle sollten wir stolz drauf sein. Wir haben eine Ausbildung, bei der immer noch, auch wenn, wie gesagt, der Status, da ist viel zu verbessern, aber ein normales Kind in Deutschland kann auf die Schule gehen und kriegt Unterricht und zwar umsonst. Das ist in anderen Ländern nicht so. Das Handwerk, Riesenstärke. Ja, in Amerika kann jeder draufschreiben auf den Lieferwagen Plumber, ja, also Klempner, und dann kommt er rein und hat keine Ahnung. Das ist in Deutschland anders. Also da sind wir schon ziemlich gut und wir sollten uns dieser Stärken bewusst werden, aber wir sollten sagen, okay, auf diese Stärken aufbauen können wir noch besser werden. Und zwar nicht, indem wir die Amerikaner kopieren oder die Asiaten kopieren, sondern mit unserer Power. Aber genau das müssen wir irgendwann tun.
Dazu kurz eine Erweiterung vielleicht. Wir waren ja im ersten Quartal 2024 in Südamerika. Und was mir da immer wieder begegnet ist als Kommentar zu Europa ist, wir brauchen bestimmt noch 3 Generationen, bis wir das geschafft haben. Dass also Südamerika, wo man ja immer denkt, das ist so ein Kulturraum, dass die das auch hinkriegen. Eine Währung, offene Grenzen, offene Handelsströme und all dies. Also diese EU, Europa jetzt als EU definiert, ist natürlich auch ein gigantisches Fortschrittsprojekt, wenn es darum geht, wie arbeiten Staaten zusammen. Ja, Deutschland, Frankreich haben sich über Jahrhunderte beschossen. Wir haben Weltkriege im Wesentlichen in Europa spielend erlebt. Und daraus ist dieses ja wirklich tolle Zukunftsprojekt EU geworden, um das uns andere Länder oder Gegenden der Welt total beneiden. Und das, was du sagst, diese Rechtssicherheit, die gilt ja nicht nur in Deutschland, sondern die gilt für mich als Deutscher auch in Italien. Ja, das ist schon ein gigantischer Vorsprung, den wir auch manchmal gar nicht so richtig sehen. Wobei die EU-Bürokratie natürlich auch vieles dazu tut, das Image nicht zu verbessern.
Ja, aber was du ansprichst, ist ein wichtiger Punkt, der übrigens aufgegriffen wurde von Darren Acemoglu. Der hat dieses Jahr den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und der hat ein wunderbares Buch geschrieben, hat viele Bücher geschrieben, aber eines, das nennt sich Why Nations Fail, warum Nationen scheitern. Und in diesem Buch untersucht er das. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, es gibt Gesellschaften, die extraktiv funktionieren. Was meint er damit? Das sind Gesellschaften, bei denen man die Natur oder Menschen ausbeutet und dann hast du eine kleine Minderheit, die ist reich und der Rest ist es nicht. Also Paradebeispiel ist leider Gottes zum Beispiel Russland. Ja, da gibt es die reichsten Tycoons auf der einen Seite und der arme Mujik hat nichts davon. Und du hast auf der anderen Seite inkludierende Systeme, wo Fortschritt zurückgegeben wird in die breite Gesellschaft. Und genau das sind die Staaten, wo man auch in der Geschichte merkt, dass sie nach und nach nach oben kommen. Und ich glaube, das ist die große Erfolgsgeschichte in Europa, dass irgendwann viele europäische Länder das verstanden haben. Die Briten waren die ersten mit ihrer damals Revolution im 17. Jahrhundert. Aber auch bei uns ist das so. Das heißt, ein Fortschritt, der ein Fortschritt für eine Minderheit ist und nicht für eine Mehrheit, ist keiner. Und wir wollen, und das ist auch wichtig, einen Prozess haben, bei dem jeder partizipieren kann, also bei dem etwas für alle da ist. Und dieses Selbstverständnis, und das ist zäh, das ist manchmal ein Ringen. Demokratie ist ja auch manchmal echt a pain, ja. Aber am Ende geht es, und das ist das Wichtige zu verstehen, darum, dass alle mitgenommen werden und dass wir nicht uns wegstehlen. Da träumen ja manche davon, zu sagen, ah, jetzt machen wir endlich auch eine Autokratie in Deutschland. Denn Autokratien, die führen immer dazu, dass die große Mehrheit zum Verlierer wird und sie führen langfristig dazu, dass sie irgendwann untergehen. Also alle Autokratien halten sich nicht lange.
Ganz kurz Gegenrede. China ist seit 5000 Jahren Weltmacht und war, glaube ich, nie so richtig demokratisch. Also das scheint eine Form von flexibler Autokratie zu sein, die vielleicht doch zukunftsfest ist, oder?
Ja, aber China ist ein System, bei dem man sehr schnell merkt, dass der Erfolg ein Erfolg für die vielen sein muss, weil natürlich die chinesische Führung besonders viel Angst hat vor den ganz vielen Menschen. Und wenn die chinesische Führung nicht dafür sorgt, dass die Menschen merken, okay, es geht uns damit besser, dann brennt da die Hütte. Also insofern merkt man, wenn man genauer hinschaut, dass China natürlich kein demokratisches System im westlichen Sinne hat. Aber China zum Beispiel sehr genau drauf guckt, wo gibt es Firmen, die zu groß sind? Wo gibt es extrahierende Firmen? Also wo man merkt, oh, da ist einer, der macht Big Business und zieht das für sich oder für eine kleine Minderheit raus und da interveniert man. Das macht man übrigens nicht in den USA, was dazu führt, dass wir ein tolles Wirtschaftswachstum in den USA haben. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, eine Minderheit profitiert und die große Mehrheit profitiert nicht davon.
Wie stärken wir denn die soziale Gerechtigkeit?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist die tiefe Erkenntnis, dass wenn wir ein System haben, bei dem alle profitieren, zwei Sachen passieren. Nämlich das eine ist, wir haben Frieden. Und das zweite ist, das Gesamtsystem wird besser. Kann man sogar runterdeklinieren. Also wir haben vorher von PISA gesprochen. Wenn man die OECD-Studie genauer liest, dann stellt man fest, Bildungssysteme, die darauf ausgerichtet sind, dass junge Menschen gleiche Bildungschancen haben und die verstärkt zum Beispiel dafür sorgen, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen vielleicht eher gefördert werden, die sind nur nicht im Mittel besser, sondern die bringen auch im absolut talentierten Segment die deutlich besseren hervor. Also man profitiert sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Und das muss man verstehen. Es ist am Ende ein Wir. Und autokratische Systeme sind immer darauf ausgelegt, am Ende ein Ich zu werden.
Du hast ja 4 Enkel. Man sieht es dir nicht an, aber ne, 4-facher Opa. Würdest du denen sagen, liebe Enkels, bleibt in Deutschland, hier gibt's was zu retten? Oder sagst du, komm raus in die Welt, geht dahin, wo es läuft?
Nein, ich halte überhaupt nichts von Eskapismus. Also ich verpiss mich jetzt hier. Nein, ich glaube an der Stelle, wir müssen jetzt dieses wunderbare Haus Deutschland an einigen Stellen renovieren. Und das wird ein bisschen staubig werden in den nächsten Wochen und Jahren. Aber es lohnt sich. Also an der Stelle halte ich nichts davon, Deutschland zu begraben. Mein Gott, nein, Ärmel hoch und an vielen Stellen pragmatisch sein, nicht dogmatisch sein. Ich habe die größte Angst, dass wir jetzt, wir stehen ja wieder kurz vor Wahlen, blumige, neblige Programme haben, statt pragmatisch und ehrlich zu sagen, okay, wir haben viele Dinge, da funktioniert's nicht, wir werden jetzt nicht uns darüber auslassen, wessen Schuld es ist, sondern wir bringen es in Ordnung. Wenn ich ein Haus habe und es tropft zum Dach hinein, fange ich auch nicht an, darüber nachzudenken, woher das kam, sondern nein, ich versuche das Haus zu reparieren.
Was man so schön aus dir raushört, ist dieser Kampfgeist und dieses Komm, wann geht's jetzt endlich los? Das tut mir gerade total gut als Rückmeldung.
Das ist auch, glaube ich, genau das, was wir jetzt alle tun müssen an der Stelle. Es gibt so eine Larmoyanz in Deutschland, so eine, oh Gott, Gott, keine Zukunft, den Nächsten wird's schlechter gehen, all das Zeugs. Ich appelliere an etwas und das ist eine geheime Energie, die wir in Deutschland haben und wir müssen uns mal wirklich daran erinnern. Schaut euch mal Bilder vom zerstörten Köln nach dem Zweiten Weltkrieg an. Köln, Berlin, München, wie auch immer.
Trümmer, soweit das Auge reicht.
Schutt und Asche. So, und die Deutschen waren in der Lage zu sagen, so, und jetzt machen wir was daraus. Startposition, Katastrophe und trotzdem geht es. Wir haben bei weitem nicht eine vergleichbare Katastrophe und an der Stelle sage ich jetzt aufstehen und machen und auch Zuversicht haben, dass wir das schaffen. Also man kann ja nicht sagen, aber das machen wir und wenn es dann im ersten Zug Schwierigkeiten gibt, dann wird sofort geschimpft, dann wird sofort, ne? Und dann setzen wir mal eine Pausentaste bei der ewig gehässig kommentierenden Medienlandschaft. Ich will endlich mal, dass Dinge funktionieren ohne diese Häme, ohne dieses Haha, jetzt ist schon wieder da was schiefgegangen. Ja, es wird auch Dinge geben, die schiefgehen. Aber am Ende sollten wir doch mal unsere Energie, unsere positive Haltung mal wieder aus der Kiste rauskramen und sagen, yes, we can.
Interessanter Punkt. Ich meine, ich hätte neulich mal irgendwann eine Studie gelesen, Suse weiß das bestimmt besser. Gute Vorsätze, die man sich für das neue Jahr nimmt, halten so ungefähr bis zum 10. Januar. Dann fängt es schon wieder an, etwas zu bröseln. Wie ist das mit dir, lieber Ranga? Hast du inzwischen die Stufe der Weisheit erreicht, dass du mit Vorsätzen gar nicht mehr arbeitest oder hast du dir fürs neue Jahr was vorgenommen?
Also wenn das jetzt eine persönliche Frage ist...
Ist es.
Okay, gute Vorsätze hängen immer vom Realismus dieser Vorsätze ab. Das habe ich gelernt. Ja. Es gibt Vorsätze, die wishful thinking sind. Mhm. Und da gebe ich dir recht, am 3. Januar sind die schon am Ausbleichen. Mhm. Aber es gibt andere Vorsätze, die eher langfristig und unabhängig von dieser Jahreswende einfach Zielsetzungen sind, wo man sagt, so, was ist die nächste Qualität? Was möchte ich? Und die halten. Mhm. Und ich habe auch welche, so wie du und ihr und jeder.
Verrätst du uns einen?
Noch gelassener werden, noch freudiger werden und jeden Tag sich bewusst machen, dass dieses Leben ein echtes Geschenk ist. Und auch wenn man manchmal über graue Politik oder Furchtbares liest, also morgens, ja, ich habe das Ritual, ich lese morgens immer Zeitung und da kann man ja manchmal Depressionen kriegen bei der einen oder anderen Zeitung, aber zu sagen, hey komm, nein, die Welt ist großartig und yet another wonderful day, das als Haltung.
Wunderbar. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort.
Du solltest Bundespräsident werden. Das könntest du dir noch als
Und mich kannst du auch gerne mal vertreten hier im Podcast.
Ganz kurz, wir haben noch gar nicht darüber geredet, was ist dein guter Vorsatz eigentlich für 2025, liebe Frau?
Den gibt's so gar nicht. Also ich gehe Tag für Tag und ich gucke, was dann kommt und ich versuche immer mein Bestes zu geben.
Ja, und weil ich beim letzten Mal nicht auf Ranga gehört habe, ist mein guter Vorsatz für 2025 eigentlich der, den ich schon 2024 haben sollte. Tatsächlich jeden Tag mir morgens, wenn ich mich an den Rechner setze oder so, eine Viertel bis halbe Stunde Zeit zu nehmen und mit irgendeiner KI das aktuelle Problem, was ich gerade habe, woran ich sitze, worüber ich nachdenke, versuchen zu bearbeiten, um zu gucken, wie funktionieren die Dinger. So wie du gesagt hast, Ranga, ganz am Anfang so, was haben diese Teile eigentlich für eine Persönlichkeit und wo haben sie ihre Schwächen oder sowas? Und zwar, das habe ich von meinem Freund Loffi gelernt, nicht unter diesem, ich sag mal eher ja paternalistischen Ansatz, du musst jetzt was lernen, sondern spielerisch. Einfach zu gucken, ja, ne, so Ping-Pong spielen mit dem Ding.
Das ist, wenn ich es runterdestillieren darf, sogar in einer Haltung, die wir in Deutschland brauchen, dann ist es vom Müssen ins Wollen zu kommen.
Halleluja. Dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Ranga. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir gehen optimistisch aufgeladen ins neue Jahr, oder?
Oh ja.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Podcast von Funke.